Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Elisabeth Meyer. Ich bin vom Medienbüro der Ordensgemeinschaften in Wien. Ich bin heute zu Gast bei Pater Oliver Ruppenthaler, den Hausoberen der Wiener Franziskaner und Leiter der franziskanischen Hilfsorganisation Franz Hilf. Herzlich willkommen, Pater Oliver, und danke für die Einladung.
Willkommen bei uns.
Ich darf Sie heute zum Thema Helfen Präsenz interviewen und wir führen ein Gespräch darüber. Helfen Präsenz ist ja den Franziskanern quasi ins Blut gelegt. Ihr seid auch Helfen Präsent in der Ukraine, was ja eigentlich auch der Grund meines Besuches ist. Stellvertretend, also eure Hilfe dann auch stellvertretend für die vielen anderen Gemeinschaften, die sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine engagieren. Deswegen würde ich Sie gleich mal fragen, was ist Franz Hilf und können Sie etwas über die Organisation erzählen?
Ja, gerne. Franz Hilf wurde bald nach dem Fall des Eisernen Vorhanges gegründet, hier in Wien, von Pater Ulrich Zancanella damals. Der hat das Gespür gehabt, was jetzt dran ist sozusagen, Wien als Brückenkopf in den Osten, wie schon zu Zeiten der Monarchie. Es gab bereits in kommunistischer Zeit ein franziskanisches Netzwerk in diesen Ländern, die sozusagen in der Sowjetunion zusammengefasst waren, Franziskaner und Franziskanerinnen im Untergrund, die man auch schon immer doch am Schirm hatte, versucht hat, auch zu unterstützen, zumindest mental oder gebetsmäßig. Und nach dem Fall des Eisernen Vorhanges eben versucht, eine Institution aufzubauen, um ganz zielgerichtet, schnell und konkret helfen zu können, dieses Netzwerk auch nützend vor Ort.
Und Sie haben das ja dann seit 2013 übernommen. Können Sie uns dann erzählen, was davor war, wie es jetzt ausschaut?
Ja, davor war es relativ einfach gestrickt, würde ich einmal sagen. Man hat halt irgendwelche Bettelbriefe verschickt oder vor allem im Wiener Umkreis hat es auch honorige Herrschaften gegeben. Auch heute noch ein Komitee, Franz Hilf, das bemüht war, einfach auch Spenden zu lukrieren, auch hier ein Netzwerk aufzubauen, um auch sozusagen Menschen für diese Idee zu gewinnen. Benefizkonzert ist relativ bekannt geworden, das jährliche, aber auch andere Veranstaltungen, damit es in die Breite geht. Das war noch relativ klein, sagen wir so. Und mit der Übernahme 12/13 haben wir versucht, etwas in die Breite zu gehen, mehr Mailings 6-mal im Jahr, versucht, einen Adressenstock aufzubauen an Spendern. Mittlerweile sind es doch fast 50.000. Hat man eine gute Basis, um Menschen auch ansprechen zu können. Wichtig ist, es geht ja nicht nur um die Spende, sondern die Information, um wirklich viele Menschen auch aufmerksam zu machen auf Notsituationen, nicht nur in Osteuropa, sondern auch auf der ganzen Welt. Das haben wir dann auch später dazugenommen, sozusagen. Die Arbeit der früheren franziskanischen Missionsprokura, die vor allem in Südamerika tätig war, haben wir dann zusammengefasst in Franz Hilf und unterstützen jetzt neben Osteuropa auch natürlich Projekte überall in der südlichen Hemisphäre.
Ich habe gelesen bei der Recherche zu unserem Interview, ihr seid in über 80 Ländern weltweit aktiv. Das ist ja eigentlich eine ganze Menge. Das ist, wie kann man sich diese Hilfe vorstellen? Also ihr lukriert Spenden für Projekte welcher Art?
Genau. Überall in diesen Ländern haben wir natürlich den Vorteil dieses Ordensnetzwerkes. Franziskaner und vor allem die Franziskanerinnen, es muss ich sagen, die Frauen sind da viel tougher einfach, so Projekte nicht nur aufzubauen, sondern vor allem dann für den Betrieb, dass es Bestand hat. Da sind die Franziskanerinnen ganz wichtig. Die Männer sind eher mal bei der ersten Organisation und beim Einfadeln gut, aber den langen Atem haben meistens die Frauen, die Franziskanerinnen, die Schwestern. Und da können wir uns gut verlassen, dass diese Projekte, dass die Gelder natürlich, was die Leute immer interessiert, direkt ankommen, kaum sozusagen ein Aufwand für die Verwaltung. Das ist sehr gering bei uns, dass es der größte Teil wirklich direkt ankommt. Wie kann man sich's vorstellen? Es werden Projekte eingereicht bei uns. Das ist auch standardisiert worden über die Jahre. Unsere Projektpartner bekommen Unterlagen, wo sie sozusagen standardisiert ausfüllen sollen oder müssen. Und Das wird dann eingeschickt hierher nach Wien in unsere Zentrale und dann behandelt von Projektbearbeitern. Der Bruder Patrick ist eine große Stütze hier in Wien, ursprünglich ein Russe, gehört zur slowakischen Franziskanerprovinz, ist aber seit 20 Jahren bei uns in Wien, weil er natürlich den großen Vorteil der Kenntnis der slawischen Sprachen hat und ohne dem würde es gar nicht gehen. Vor allem die Schwestern sind oft sprachlich noch nicht so, ja, wie soll ich sagen, so am Damm im Sinne von Englisch oder Italienisch oder irgendwas. Und der hilft da sehr weiter, die Unterlagen in die geforderte Form zu bringen. Genau. Und dann wird dieses Projekt behandelt in einem Gremium wieder, das sozusagen die Freigabe gibt, prüft, ob die Unterlagen da sind, ob das sozusagen vom Finanziellen auch ausfinanziert ist oder finanzierbar ist. Und dann wird das abgestimmt und gesagt, die Höhe passt oder passt nicht oder Nachfragen ist relativ ja, restriktiv. Und dann wird das, wenn es gut geheißen wird, einfach ausgezahlt in die jeweiligen Länder. Unter den Auflagen natürlich eines des österreichischen Vereinsrechts. Wir haben ja auch das Spendegütesiegel seit einigen Jahren, womit verbunden ist natürlich auch eine Prüfung. Das ist, finde ich, aber sehr gut, damit eine große Klarheit gegeben ist der Abläufe und des Zahlungsverkehres.
Auch für die Spender, damit sie wissen, dass das Geld kommt, gut an, ist gut aufgehoben.
Vor allem auch die Absetzbarkeit natürlich ist heute ein großes Thema bei den Spendern. Die ist dadurch gegeben, aber ein externer Wirtschaftsprüfer ist da immer dabei und muss da immer den Jahresabschluss genehmigen.
Jetzt sind wir eigentlich eh schon beim Thema Ihren Engagement in Südosteuropa, Osteuropa. Sie sind ja auch seit Beginn des Ukraine-Krieges eigentlich direkt von Anbeginn an vor Ort und mit Hilfe. So wie ich es verstanden habe, unterstützen Sie hier in Österreich, so gut es geht, Ihre Mitbrüder, die in der Ukraine leben und dort helfen, so gut es geht. Und auch an der Grenze jetzt seit neuestem. Also Sie sind an drei Orten aktiv, hier in Österreich an der Grenze und direkt im Land.
Genau, wie gesagt, dieses Geflecht von, dieses Beziehungsgeflecht einfach, das wir über viele Jahre aufbauen konnten, nicht nur zu Mitbrüdern oder Schwestern des Ordens, sondern zu sehr vielen auch Helfern, Mitarbeitern vor Ort, Persönlichkeiten, die wir kennen, auch vom öffentlichen Leben her, gelingt es, dass wir genau in dieser Notsituation irgendwo nicht abgeschnitten sind, sondern die Informationskanäle sind gegeben und genau in dieser Zeit sehr wichtig. Also nicht nur in der Westukraine, wo es ja relativ ruhig ist, sagen wir mal so, unter Anführungszeichen, sondern ab Schitomir westlich von Kiew, wo es dann wirklich zur Sache gegangen ist, bis jetzt schon Kiew, hinunter bis Odessa und Kharkiv, Donetsk, Luhansk, dort überall haben wir Brüder und Schwestern vor Ort, die bewusst versuchen, auch nicht zu fliehen, sondern dort zu bleiben, um den Menschen konkret zu helfen. Wie stellt man sich das vor? Die Jüngeren sind geflüchtet, so gut sie konnten. Zurückbleiben jetzt natürlich vor allem ältere Leute, Pensionisten, die auf sich gestellt sind und da versuchen, die Brüder und Schwestern vor Ort zu bleiben, um Essen auf Rädern, Hilfe auch in den Zonen, wo es im Moment russische Besatzung gibt, zum Beispiel bekannt geworden ist ein bisschen medial der Bruder Romuald in Konotop, in nordöstlich von Kiew, der einfach schaut mit den Mitbrüdern und mit Mithelferinnen und Helfern, wirklich in die Wohnungen zu gehen, zum Teil in Ruinen, um das Notwendigste zu bringen. Und diese können wir noch unterstützen. Wir haben da noch Kanäle, natürlich finanziell etwas überweisen im Moment sehr schwierig, aber wir haben sozusagen aus Polen, aus der Slowakei und aus Ungarn Zugang sozusagen noch zu der Finanzwelt, sodass an der Grenze oft Übergaben stattfinden können. Erstens. Und dort, wo Geld so gut wie nichts mehr wert ist, weil das ganze Infrastruktur zusammengebrochen ist, auch Hilfsgüter. Wir haben schon zwei Transporte durchgeführt. Der erste für ein großer mit Medikamenten, die angefragt wurden in das Kinderspital in Schitomir, wo wir auch Kloster haben. und von dort aus sozusagen verteilt wird, auch mit franziskanischer Hilfe. Man kann ja nicht den Leuten einfach auch sehr schwere Medikamente in die Hand drucken, sondern es braucht ja auch eine gewisse Aufsicht darüber. Das haben wir versucht. Und dann ein großer Transport einfach mit täglichen Bedarfssachen, Hygiene, Instantnahrung, ja, und so weiter. Deswegen ist ja auch wichtig, dass wir vor allem einmal Spenden sammeln, um diese Sachen ankaufen zu können. Das Positive ist, ganz viele Firmen in Österreich haben uns sehr viel geschenkt auf die Anfrage hin, wirklich, oder viel billiger gegeben, die Zwischenhandelspreise weggelassen und so weiter. Aber die Brüder und Schwestern schicken uns Listen, das brauchen wir. Sie verstehen, dass man da nicht einfach eine Ansage in der Kirche macht, das brauchen wir, sondern das müssen wir ja relativ zeitnah in großen Mengen sozusagen beschaffen, das haben wir gemacht. Deswegen ist vor allem einmal die monetäre Spende einmal das erste Wichtige, aber dann auch in einem zweiten, aber das wird sich jetzt erst langsam zeigen, was braucht man an Kleidung. Die Leute meinen immer gleich, jetzt bringen wir mal einen Haufen Kleidung oder Altkleider und so weiter. Das, glaube ich, ist der nächste Schritt.
Genau. Das heißt, Sie werden wirklich von den Mitbrüdern vor Ort immer mit Nachrichten versorgt, auch wie es Ihnen geht.
Ja, täglich.
Und wirklich konkret angefragt, welche Güter und Waren Sie am dringendsten benötigen.
Ja, ich denke, das ist ja sinnvoll.
Ja.
Man hat ja auch Bilder gesehen an der Grenze irgendwo in Polen, wo einfach ganze Lastwagen ausgeladen werden und die Schachteln wühlen die Leute herum. Jein, das ist jetzt nicht so zielführend, glaube ich, sondern zielgerichtet. Wir wissen, in diesem Kloster brauchen Sie das. Wir organisieren einen Transport. Das ist jetzt der Vorteil. Normale Institutionen oder Privatpersonen kommen nicht einfach so über die Grenze, aber über die Jahrzehnte haben wir ja natürlich ein Geflecht auch zu den Behörden aufbauen können. Das, was wir einen Landeshauptmann nennen oder einen Bezirkshauptmann, das hat dort andere Namen, aber da kennen wir auch viele. Und dadurch gelingt es auch leichter und schnell irgendwo über die Grenze einen Transport zu bringen oder umzuladen und den Weitertransport an den Zielort sozusagen zu organisieren.
Sie waren ja selber auch vor kurzem an der Grenze,
ja,
nicht in dem Land, sondern an der Grenze. Und haben Waren und Güter runtergebracht und sind mit einer Familie, was ich gelesen habe, haben Sie mitgenommen und die ist jetzt in Wien untergebracht.
Ja, ich glaube nicht einmal nach einer Woche, ich glaube noch 5 Tage nach Kriegsbeginn waren wir, weil wir eben diese Informationen bekommen direkt und bekommen haben, war ich mit einem Mitbruder, der Pater Eliseus Rinko, der übrigens in den 90er Jahren in der Ukraine den Franziskanerorden wieder versucht hat, auch mit aufzubauen, Klöster zurückzunehmen, renovieren und so weiter, der auch Mitglied unseres Wiener Konventes ist, sprachlich natürlich dadurch topisch, war ich an der Grenze Slowakei, Karpaten-Ukraine, in der Nähe von Uschgorod. Es war nicht möglich, hinüberzugehen, das war uns nicht erlaubt, da war ein Checkpoint, aber durch das Glas haben wir die Mitbrüder drüben winken dürfen. Und ein älterer Ukrainer, der nicht unter die 60er-Regel fällt, weil die ja nicht ausreisen dürfen, durfte dann unsere Hilfsgüter hin und her bringen, sozusagen, was wir im ersten einmal mitgehabt haben. Oder auch Geld noch einmal, weil wir zum Beispiel in der Karpaten-Ukraine eine große franziskanische Bäckerei haben, die sich dann schwer getan haben, Mehl zu ergattern irgendwo oder zu kaufen. Genau, das war so der erste Kontakt und Hilfe. Im Gegenzug haben wir dann 2 Familien, 2 Frauen mit 2 Kindern haben wir dann mitgenommen. Und die sind in Maria-Enzersdorf einmal privat untergebracht.
Okay. Mhm.
Aber es war natürlich ergreifend, weil eine kriegsähnliche Situation habe ich Gott sei Dank auch noch nie erleben müssen in meinem Leben. Und wenn auf einmal da so, das war so ein Nebenübergang, ohne Straße, sondern über einen Fußweg, sind da die Frauen und die Kinder gekommen und dann so ein Checkpoint, ist natürlich noch einmal Prüfung und Pässe und die Grenzbehörden waren natürlich auch nervös, auch die slowakischen, und da war ein bisschen Spannung auch in der Luft. Dann habe ich mir gedacht, ja, was die mitmachen eigentlich, gell, in ihrem, auf diesem Weg auch. Und dann diese Erleichterung, wie sie da drüber sind, einfach zu spüren, ja, sind wir doch irgendwo sicher und werden auch geholt, dass das organisiert ist.
Das heißt, haben Sie schon gewusst, dass Sie die beiden Frauen mit den Kindern mitnehmen?
Ja, natürlich. Designers der Gegend, eben von Chitomir und der Pater Eliseus, der dort mal war, vorher auch, hat diese zwei gleich mitgenommen aus ganz dramatischen Umständen, familiären. Deswegen haben wir mal die kleinen Kinder.
Okay. Wie viele Franziskaner sind ungefähr in der Ukraine? Wieso von den Zahlen her?
Es ist so, es gibt drei Gattungen Franziskaner in der Ukraine. Es gibt einmal sozusagen die eigene Franziskanerprovinz zum Heiligen Michael, die dort situiert ist. Dann gibt es die Franziskaner des byzantinischen Ritus, sogar gibt's. Das hat man Anfang der 90er Jahre gegründet, um der dortigen Wirklichkeit irgendwo auch Rechnung zu tragen. Die sind vor allem in Ternopil, Westukraine, und dann in der Karpatenukraine. Uschgorod ist so ein Zentrum auch. Und dann gibt es noch eine Gruppe von ungarischen Franziskanern, die bei der ungarischen Minderheit in der Karpatenukraine leben. Diese drei verschiedenen Institutionen, aber wir sind ja alles Brüder, ist jetzt nicht so, hat auch Vorteile, weil man in verschiedenen Bereichen dann tätig sein kann. Insgesamt, ich weiß, dass die Provinz ungefähr 70 Brüder hat, die Unierten werden vielleicht 25 sein und die Ungarischen vielleicht 10, da in der Karpatenukraine, so um die 100, 110 werden im Moment so dort verstreut sein. Sie sind meistens auf kleinen Posten, sagen wir zwei oder drei, um relativ verstreut auch leben zu können. Und das, was auch hilfreich ist momentan, es gibt auch drei Franziskaner Bischöfe. Der Bischof Stanislaus von Odessa, der war jetzt eh öfter in den Medien. Der Bischof Leo, das ist im Südwesten der Ukraine, mit einem Doppelnamen, den ich mir nie merken werde. Und in der Karpatenukraine der Bischof Nil, von den byzantinischen Franziskanern, der ist gerade Administrator von Mukatschewo. Und dadurch haben wir auch natürlich im Diözesanenbereich auf der höheren Ebene auch Möglichkeiten, erstens zu erfragen, wo es Notwendigkeiten hat. Es geht ja nicht nur um die franziskanischen Gemeinden, sondern wo kann man darüber hinaus auch helfen. Und da ist es hilfreich, dass wir diese drei Mitbrüder haben als Bischöfe im Moment dort.
Ich kann mir ja vorstellen, dadurch, dass die franziskanischen Niederlassungen in der Ukraine an so vielen unterschiedlichen Stellen sind, dass auch die Hilfe vor Ort unterschiedlich aussieht. Sie haben ja von Bruder Romualdo gesprochen. Wissen Sie von anderen Niederlassungen, wie dort die Hilfe aussieht?
Ein Bruder Augustin, ein Pater Augustin zum Beispiel, der ist in Kiew geblieben selber. Kiew war mir immer leider ein, zwei, weil ja nicht so viele Katholiken sein des römischen Ritus. Da haben ihn die Leute einfach gebeten, bleib bei uns, die sind in Kellern, die feiern dort Messe. Also das Spirituelle ist doch sehr wichtig auch in den Menschen dort jetzt, einfach der Trost aus dem Glauben. Und da ist wichtig, dass die Bratres einfach bleiben. Ich weiß es auch an vielen anderen Ordensgemeinschaften, die einfach auch bleiben, um wirklich geistlich da zu sein und zu begleiten. Genau. Das gibt diesen Schwerpunkt natürlich. Dann anderorts gibt es, wie gesagt, haben vor allem Armenküchen, die haben wir vorher auch schon gehabt, seit 30 Jahren. Wir wissen ja, wir hören jetzt immer wieder auch Kritik in Wien, große, schwere Autos vor den großen Nobelhotels mit ukrainischen Nummern. Es gibt wie in jedem Land diese Oberschicht, die zum Teil sehr reich ist. Es gibt ja nicht nur in Russland, sondern auch in der Ukraine Oligarchen und dieses System, das soll uns aber nicht hindern, die Armen zu vergessen und zu sagen, die sollen etwas tun. Das sind meistens die Ersten, die flüchten. Unter Anführungszeichen oder Klammer auf, Klammer zu, aber dass die einfachen Menschen, vor allem in der ländlichen Gegend, die sind total auf sich gestellt und dort sind wir schon seit 30, 40 Jahren vor Ort. Wie gesagt, Armenausspeisung, Armenküchen, sowas wie Essen auf Rädern, die Brüder und Schwestern bringen wirklich Suppe in den Sackeln zu einfach alten Leuten, die übrig sind. Man muss sich vorstellen, viele sind ja schon seit, die junge Generation ist irgendwo in Westeuropa beim Arbeiten oder sich was Neues aufzubauen. Deswegen gibt es ja diese ganzen ukrainischen Communities irgendwo, was natürlich auch einen Vorteil hat, weil sie viele Geflüchtete aufnehmen können, die persönliche Kontakte haben. Genau. Dann Kinder, wir haben sehr Schwerpunkt, vor allem auch beeinträchtigte Kinder, haben wir immer schon gehabt. so Art Kinderdörfer von Franziskanerinnen. Die sind jetzt binnenflüchtend in der Ukraine mit den Kindern. Eine hat mir geschrieben, Gott sei Dank hab's uns noch den Kleinbus genehmigt, vor erst 2 Monaten. Das ist jetzt unsere Rettung gewesen, dass wir wegkommen sein überhaupt selber. Die haben dann noch andere Schwesterniederlassungen, wo sie halt so herumirren im Moment, wo man auch versucht, einfach zu evakuieren. Viele sind eh schon nach Polen, vor allem, weil sie ordensmäßig irgendwo auch Beziehungen haben. Genau. Aber es geht natürlich dann auch um solche aus dem Osten, die dann, wo man abschätzen muss, die können auf Jahre nicht mehr zurück. Ja, wobei, weil alles die Infrastruktur hin ist oder weil es vielleicht einmal eine russische Zone bleiben wird, so wie es ja ausschaut, ist zu befürchten. Und da organisieren wir jetzt bewusst für solche, die auch kein Beziehungsgeflecht in den Westen haben. Und da wird heute oder morgen kommt einmal ein Bus schon an von Frauen und Kindern aus diesen Städten, die wir jetzt immer hören, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, die Franziskaner geschafft haben, irgendwo in den Westen zu schleusen. Und da kommt heute oder morgen einmal ein erster Bus nach Maria Enzersdorf in unser Kloster, in diesen eigentlich Trakt Laverna für Jugend, Pastoral und so, den stellen wir einmal zur Verfügung oder die Ordensprovinz. Und Franz Hilf wird das betreiben und haben schon viel vorbereitet, auch Beziehungsgeflecht, Helfer, Freiwillige und Helferinnen, Sprache und so weiter, medizinisches, damit wir die einmal dort aufnehmen, wissen, dass die wahrscheinlich nicht mehr so schnell heimkommen und da im Westen auch niemand haben. Genau.
Das ist auch eine Herausforderung eigentlich.
Wird es werden, ja. Aber wir haben ganz viele Menschen guten Willens, die mit uns arbeiten, eh schon seit Jahren auch an diesen Orten wie in Maria Enzersdorf, sodass wir nicht bei Null anfangen müssen, Gott sei Dank.
Das heißt, Sie sind wir haben eh schon vorher kurz darüber gesprochen, Sie sind in intensivem Austausch mit den Mitbrüdern vor Ort. Ja. Können Sie uns vielleicht noch oder kurz nochmal erzählen, wie war das, als Sie von dem Krieg erfahren haben? Was waren so die ersten Gedanken, die was durch den Kopf sind? Ich meine, Sie kennen ja auch Mitbrüder vor Ort, Sie waren selber auch schon davor im Land. Was geht einem dann durch den Kopf? Macht man sich Sorgen?
Natürlich macht man sich Sorgen. Man hat auch gewusst, die Spannungen, es geht ja seit Jahren. Man hat es halt nicht so beachtet auf der europäischen Bühne. Ich will jetzt ja nicht Partei ergreifen, was da in der Ostukraine war oder ist. Wir wissen, da gibt es auch starke russische Minderheiten und so weiter. Da will ich mich gar nicht hineinversetzen. Uns geht es konkret zu helfen, wem auch immer. Es gibt, man wird ja jetzt auch angeschossen in den Medien, ich sehe es oft bei Facebook und so, wo Leute sagen, hättet ihr doch geholfen, was weiß ich, der russischen Minderheit, 6-7 Jahre geht es schon und so und so. Wir haben aber auch überall Projekte, Gott sei Dank kann ich sagen, wir unterstützen auch in Russland, haben wir viele Projekte. Ist ja nicht so, dass es dort keine Armen gäbe. In Moldawien haben wir Projekte, überall eigentlich, sogar in Transnistrien, von dem man erst einmal jetzt so erfährt in den Medien. Da sind wir mit Schwestern auch. Wir kennen die Vielschichtigkeit und die Facettenreichtum dieses Konflikts, der viel länger schon besteht.
Wie lange würden Sie sagen? Seit 2014 oder noch länger?
Länger. Spannungen hat es natürlich seit der Auflösung der Sowjetunion gegeben in diesen Nachfolgestaaten. Ganz klar. Wo sind Grenzen? Wer gehört gefühlsmäßig wohin? Kultur, Sprache, die eigene Geschichte suchen und finden. Das kriegen wir jetzt immer ein bisschen mit, auch so in den Medien. Das war ja alles schon ein bisschen präsent. Dann die Minderheiten, die ungarische Minderheit in der Karpatenukraine. Wir wissen, dass, ich sag's wie es ist, der Viktor Orban versucht ja, hat ein bisschen so das Großungarische Reich auch im Kopf. Es gibt ja auch kleine Putins und der immer schon da hineinwirkt, auch in die Karpatenukraine, jetzt nicht nur friedenbringend. Und so weiter. Also das muss man sich vorstellen, ist ja auch unter den Mitbrüdern da. Es gibt ungarische Brüder, ukrainische Brüder, gebürtige Russen, wie unser Patrick, der jetzt das bearbeiten darf. Das ist ja alles. Aber was das Vereinigende, und das ist ja der große Hoffnung, ist dann schon, dass über allem etwas anderes ist. Nicht der Nationalismus, sondern zunächst einmal das Menschsein, säkular gesprochen. Und natürlich der Glaube auch an das Gute im Menschen, Da muss man einfach Franz von Assisi sehen, der jegliche Grenzen sozusagen überschritten, überwunden hat, um auf Menschen zuzugehen. Sei es der Aussätzige vor den Toren Assisis, sei es, wie man damals gesagt hat, die Sarazenen, die Muslime, wo er nach Ägypten ist, ins Heilige Land. Er wollte einfach wirklich begegnen, Dialog führen und hat nicht gesagt, stopp, da ist die Grenze der Christenheit und so weiter oder des Katholischen. Ich glaube, das ist unser Auftrag auch für die Zukunft sehr, wenn es dann darum geht, Wunden zu heilen. Es wird ja ewig lang dauern, aber da müssen wir unseren Beitrag leisten. Und das ist schon eine große Wunde im Moment einfach, wie soll ich denn sagen, die Orthodoxie des Moskauer Patriarchats, die Spitze, sagen wir so, an der unteren Ebene gibt es sehr viel Kritik, aber das ist natürlich nicht sehr hilfreich im Moment, zu sagen, ja, als Christen sehen wir das anders. Das ist schwierig. Das macht den ganzen Konflikt natürlich noch einmal schwieriger. Auch für die Zukunft.
Da würden Sie sich trauen, eine Vorhersage zu machen, wie lange der Krieg noch gehen könnte oder wie lange der Krieg noch gehen wird?
Traue ich mich nicht, aber unterschwellig oder so einen Status quo wie vor dem Krieg im Osten, das wird wahrscheinlich bleiben. Da bin ich relativ realistisch.
Düstere Aussichten?
Ich befürchte, aber wir haben andere Ebenen, sage ich eben, das Beziehungsgeflecht, das Menschliche, die Unterstützung, das haben wir vorher auch schon gemacht, auch auf allen Seiten der Linien und Gräben. Und das ist unser Auftrag.
Also auch das Teil eines Ordenscharismas, oder?
Das muss es sein. Ja, das gehört zu uns unbedingt dazu. Mhm.
Wenn man jetzt selber nicht in einer Kriegssituation ist und das selber auch nicht kennt, so wie wir alle Europäer das nicht machen, dann ist es ja oft einfach unvorstellbar, wie Leben dort funktionieren kann. Oder wie kann man mitgehen mit sowas um, ja? Wenn man hört, in Brucha passieren Gräueltaten, da gibt's die russische Invasion und das bedroht ja auch Leib und Leben, ja? Wissen Sie, wie Ihre Mitbrüder damit vor Ort umgehen? Oder kann man das auf die Seite schieben und geht einen Schritt nach dem anderen, oder?
Zu mir haben ein paar gesagt, mit denen ich Kontakt hatte, sie sind jetzt in so einer Situation, das Konkrete heute und jetzt den konkreten Mensch zu sehen, dass sie gar nicht Zeit haben, Gott sei Dank Zeit haben, die große Politik zu betrachten oder zu sagen, was weiß ich, wie wird das sein oder wie wird das politisch sein und so weiter, sich damit viel zu beschäftigen, sondern die sind gefordert im Jetzt und Heute und im konkreten Helfen der konkreten Menschen, die da sein oder kommen, viele Binnenflüchtlinge, die sie versuchen ja auch zu versorgen auf dem Weg und so weiter. Das kommt alles erst später, denke ich mir. Aber sie sagen, sie seien im Hier und Jetzt und gefordert und das ist auch gut, damit sie nicht das immer nur das Große und sowieso und überhaupt, weil da möchte ich vielleicht ein bisschen verzweifeln. Aber natürlich getragen aus dem Ordenscharisma, aus dem christlichen Glauben, aus dem Evangelium, ohne dass es jetzt kitschig klingt, aber was soll ich da sonst tragen? Ja. Weil es müsste ja leider fast Hass aufkommen. Von welcher Seite auch immer. Und genau da dagegen zu steuern, ist gar nicht so leicht, wenn man auch noch Mitglied irgendeiner dieser Gruppen ist, wo man herkommt, als Franziskaner oder als Franziskanerin. Aber das muss wegschieben oder ausblenden, im Gefordertsein, im Täglichen, und das ist auch gut so.
Haben Sie ja nicht 2015, wie die Flüchtlingskrise war, haben Sie sich da auch engagiert?
Ja. Wir haben ja, wie Sie gesagt haben, in vielen Ländern der Erde die Franziskaner, Syrien vor allem ein Kerngebiet. Seit dem 13. Jahrhundert sind wir dort. Große Schulen haben wir gehabt in Damaskus und Aleppo. Aleppo haben sie ja total zusammenbombt, so wie es jetzt in der Ostukraine ausschaut. Und da haben wir natürlich auch die Mitbrüder vor Ort, die Kustodie vom Heiligen Land. Da gehört ja Libanon, Israel, Palästina, Syrien, bis Rhodos, so einzelne Inseln und Zypern, die gehören zu dieser Einheit dazu seit dem 13. Jahrhundert, die heiligen Städten auch betreuen und einfach karitativ sehr tätig sind und in Syrien relativ stark. Ich kann mich erinnern, im 15er Jahr war ich bei einer Ordenskonferenz, provinzialen Konferenz in Budapest, und im Railjet beim Heimfahren sind links und rechts auf den Feldern Menschen gegangen, Flüchtlinge in ganzen Trauben. Du meinst, du bist in einem Film, in einem schlechten. Und am Hauptbahnhof in Wien bin ich ausgestiegen, im Habit, im Franziskanerkutten, haben sie die erkannt. Da ist eine ganze Gruppe halbwüchsiger Jugendliche auf mich zu, haben gesagt, Abuna, Abuna, Vater nicht, sie kommen aus der Franziskanerschule Aleppo. Unbegleitet. Die Eltern haben gesagt, da habt ihr Pass und Geld und geht's einfach. Nicht? Und das war dann, ich habe dann wirklich lernen müssen, weil ich denke, schau, so eine Beziehung, die sehe ich einfach am Pater, am Franziskaner und wissen, da sind wir daheim, wir wohnen. Ich habe allen eine Pizza einmal gekauft, wir sind auf dem Boden unter Hunderten gesessen und haben einmal eine Pizza gegessen und so gut es Englisch gegangen ist, haben wir uns ausgetauscht und aber wie es war damals, alle wollten nach Deutschland. Ich habe versucht, und vielleicht machen wir bei uns jetzt was so auf die Schnelle, aber es wollen alle Deutschland. Deutschland, das ist scheinbar so, dass es das große goldene Land ihnen auch dargestellt worden. Genau. Aber diese Begegnung hat es gegeben. Wir haben dann aber doch in Klöstern in mehreren auch Flüchtlinge aufgenommen. War aber natürlich ganz was anderes. Wirklich vor allem jüngere Männer, es ist so, oder halbwüchsige Kinder und Jugendliche, die da geflüchtet sind und haben eigentlich in manchen Klöstern viele Jahre, auch bis sie sozusagen ein neues Leben irgendwo Fuß gefasst haben, auch beherbergt und versucht zu integrieren.
Mhm. Jetzt kommen ja hauptsächlich Frauen und Kinder.
Richtig, ganz eine andere Situation. Wir müssen erst schauen, wie das geht. Genau. Aber ich bin guter Dinge, weil wir einfach viel vorbereiten konnten für diesen Fall jetzt.
Ja, weil Sie vorher gesagt haben, es wird dauernd darüber gesprochen in den sozialen Medien, da sind die Ukrainer mit den Bonzenautos, was finde ich ja auch zeigt, dass auch Krieg ist, jeder ist vor dem Krieg gleich, es betrifft ja arm und reich, genau. Und jung und alt, also richtig. Da ist jetzt gleich, ob ich Oligarch bin oder nicht, ich bin trotzdem, ich muss von meinem Land fliehen.
Genau.
Haben Sie, es gibt ja auch Diskussionen darüber, dass auch diese eine Ungleichbehandlung der Flüchtlinge jetzt ja auch irgendwie passiert, weil es ja immer noch Menschen gibt von 2015, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Mhm. Und jetzt ist das ohne Probleme möglich. Was halten Sie? Also wäre es angemessen, alle Flüchtlinge gleich zu behandeln?
Wie soll ich das sagen? Menschlich ist es zu verstehen. Gell? Es ist die Gruppe der jungen Männer. Wenn die keine Arbeit kriegen und so lange Jahre irgendwo beisammen sein müssen auch, das erzeugt Schwierigkeiten, ist ganz klar. Und dann natürlich dieser gewisse Vorbehalt, es sind vor allem Muslime, das muss man halt sagen, wie es ist. Nachher seien sie alle eher so dunkle Typen, ich sage jetzt ganz menschlich, da haben viele Leute einfach schon einmal Angst oder machen zu Herz oder Augen. Und jetzt kommen europäische Menschen, die ausschauen relativ wie mir, auf Deutsch gesagt, auch von der Kleidung und so. Das sind ja keine Wirtschaftsflüchtlinge, die meisten. Gibt es dort auch große Armut. Aber die jetzt in der ersten Welle gekommen sind, sind ja auch die noch flüchten konnten, die es sich leisten konnten. Zu flüchten muss man auch sagen. Genau. Die, natürlich sagen unsere Leute, oder vom Empfinden her, die sind irgendwo europäisch geprägt oder vor allem Frauen und Kinder, und da hat man natürlich auch einen größeren, leichteren Zugang irgendwo zu den Menschen. Das ist menschlich verständlich, sage ich, das brauchen wir auch nicht schimpfen, aber man muss halt schauen, dass man sich jetzt nicht gegeneinander ausspielt. Das ist natürlich ein Problem. Natürlich dauert es länger, ein gewisses Miteinander bei den Flüchtlingen, vor allem aus Syrien, und dann Afghanistan, die waren ja halt mit dabei, aber zum Teil noch schwieriger vom kulturellen Hintergrund. Allein Beziehung zu Frau, ja, das bringen die ja mit, das sind ja nicht leider die Taliban, die irgendwo verrückt spielen, sondern das ist irgendwo in einer Gesellschaft drinnen. Das ist vor allem in Afghanistan sehr stark und das bringen sie ja mit, ja, das braucht man nicht leugnen. Wird schwierig, ist schwieriger natürlich, aber wir haben gemerkt in den Klöstern, wo sie da waren, es dauert länger, aber es gibt dann auch ein Miteinander und es ist möglich. Aber es dauert länger, es braucht mehr Geduld und langen Atem, würde ich sagen. Aber natürlich, gegeneinander ausspielen darf man es auf keinen Fall und schon gar nicht mehr. Genau. Es gibt überall solche und solche Menschen.
Also abschließend würde mich auch interessieren, welchen Rat könnten Sie den Menschen geben, die was sich jetzt auch engagieren möchten, die was helfen möchten? Wo macht es denn gerade am meisten Sinn?
Ja. Wie gesagt, ich bin auch überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Es hat sehr viele E-Mails, Anrufe gegeben. Natürlich, die Leute googeln irgendwo Ukraine Hilfe und dann kommt auch unser Franz Hilf irgendwo am Schirm da und dadurch haben wir jetzt viel Kontakt gehabt. Die Leute meinen natürlich immer Sachspenden gewandt. Ist klar. Und sind oft einmal enttäuscht, wenn ich sage, muss das jetzt nicht das Erste. Wir müssen uns erst organisieren und so weiter. Jetzt am Anfang war wirklich und ist immer noch, ist einfach die Geldspende wichtig, damit wir zielgerecht das Gebrauchte, wo wir Listen bekommen, besorgen oder ankaufen können. Manches wird dann eh dazu geschenkt, Gott sei Dank, bin ja dankbar. Und das andere jetzt, wenn wir wirklich auch Flüchtlinge aufnehmen, in mehreren Klöstern dann bei uns, dann geht es vor Ort, wo ich dann wirklich sagen kann oder Aufruf machen kann oder schreiben kann, jetzt hätten wir gerne oder bitten wir um Kleidung. Jetzt ist gerade der Übergang vom Winter auf den Frühjahr, das vergessen die Leute auch oft. Die Leute haben ja schon Zeit gebraucht, die dicksten Wintermantel und Pelzschuhe und so. Jetzt kommt aber die andere Zeit, gell? Und so weiter. Aber wir werden uns da auch melden, medial oder in unseren Medien zu sagen, wir brauchen jetzt oder würden bitten im Wiener Raum für Enzersdorf das oder das oder das. Das schon, ganz klar. Und für Hilfstransporte, die wir sicher wieder durchführen werden, aber halt auch zielgerichtet. Das ist ganz wichtig. Das werden wir auch bitten und die Leute sind ja wirklich sehr ansprechbar. Aber das wird uns jahrelang begleiten, dieses Thema Ukraine. Hat es uns auch vorher, so ich hatte sehr viel Armut immer schon dort gegeben. Und es wird Gelegenheit sein, genau.
Wer jemand, der helfen mag, kann.
Kann, es wird eh länger dauern und dann können wir auch organisierter sagen, wir brauchen jetzt wirklich auch Kleidung oder dies oder jenes und machen einen Transport dort und dahin.
Mhm. Was haben die Menschen mit? Ist es wirklich oft nur so, dass sie mit einer kleinen Tasche kommen?
Ja, es ist so. An der Grenze da bei Uschgorod habe ich gesehen, die Frauen haben ihre Kinder an der Hand. Das sind natürlich verstört, weil sie nicht wissen, warum und wieso und wohin geht's. Da müssen die Frauen immer sehr stark, auch in den starken Spielen. Ich habe es beim Heimfahren gemerkt, die haben sie halt abgelenkt, gespielt, gelacht. Nebenbei immer wieder telefoniert mit dem Mann da daheim, irgendwo an der Front oder so sein. Da haben sie so kleine Rollkäferl, haben sie bestenfalls gehabt, Handtaschen. Die Kinder, ihr Lieblingsviech, sprich Teddybär oder Co. Bei anderen habe ich gesehen, das ist interessant, bei den Flüchtlingen, die Haustiere sind denen ganz wichtig. Mit Katzen und mit Hund. Also sie lassen lieber, ich habe mit jemandem geredet, sie lassen lieber wertvolles Zeug zurück und nehmen lieber das Haustier mit. Gell? Das merkst du, das hat sich auch gewandelt in der Gesellschaft, das Haustier. Ich bin fast ein Familienmitglied. Und zu mir hat Anni gesagt, ich hätte die Kinder nicht aus dieser Bombengefahr bringen können, wenn wir nicht unser Katz mitgenommen hätten und so weiter. Natürlich andere kritisch sagen, was müssen die jetzt da das ganze Viech, wer kann da ziehen, wenn ich flüchten muss. Aber das hängt oft mit den Kindern zusammen. Und da erlebst du dann schon Interessantes. Wir haben einen Mitbruder, Andres heißt der, auch in der Ukraine. Der kümmert sich bewusst um übrig gebliebene Haustiere, die irgendwo herumdüsen oder eingesperrt sein. Und dem haben wir auch schon ein Futter geschickt bei einem Hilfstransport, ja. Finde ich auch gut, gehört auch zum Franziskanischen. Auch diese Lebewesen nicht zu vergessen.
Und wo ist der? Also in welcher Region?
Der ist bei Schitomir in der Gegend auch, ja.
Okay, das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, natürlich ist ein kleines Tun, aber ein wichtiges Zeichenhaftes. Genau. Wir haben auch einen Klosterkater da in Wien, unseren Flocki, dem habe ich gleich einmal zwei Futtersäcke abgenommen. Der hat der gespenden müssen. Genau. Aber man sieht, das ist sehr vielschichtig. Ja.
Na, jetzt sind wir ja eigentlich schon beim Ende angekommen. Das heißt, euer Engagement geht weiter. Jetzt kommen dann ein Bus wirklich voller Flüchtlinge ins Franziskanerkloster Maria Enzersdorf. Und euer Engagement in der Ukraine geht weiter. Also danke, dass ihr da so tolle Arbeit leistet und wir helfen natürlich auch gerne, wo wir können.
Dankeschön.
Jetzt würde mich auch abschließend interessieren, Wir haben ja das Ordensmotto, präsent, relevant, wirksam. Das Thema des Heftes und des Podcasts ist Helfen präsent. Was fehlt dir denn noch zu unserem Dreiermotto, präsent, relevant, wirksam, betreffend der Franziskaner oder Franz Hilf ein?
Die Präsenz muss für mich etwas Konkretes sein und das ist es. Einfach konkrete Personen kennen, dort bleiben oder die kommen, dass man auch eine Beziehung aufbaut. Präsenz ist nie eine Worthülse. Denkt man mal wirklich an die Realpräsenz des Herrn, weil man ja hingehen auf den Gründonnerstag. Eucharistie im tiefsten meint eine Präsenz ganz und gar. Und da versteht man jetzt vielleicht auf diese Weise einen neuen Zugang, was Eucharistie bedeuten kann. Gott ist nicht fern oder irgendwo dozierend von oben herunter oder aus irgendeiner Schrift oder einem Gesetz oder einem Gebot, sondern er verschenkt sich so real präsent, wie es nimmer mehr geht. Und da sozusagen Anleihe zu nehmen in der Begegnung jetzt mit diesen Menschen, das ist die Präsenz. Ich glaube, was unsere Orden, vor allem das franziskanische Charisma, Franziskus hat ja gesagt, unser Kloster ist die Welt, also husch, husch, aussehen, nicht da hinter die Mauern bleiben, sondern Begegnung zulassen. Vielleicht ist es das. Ich merke oft, ein bisschen kritisch jetzt, dass junge Leute heute oft diesen Weg gehen wollen, irgendwo Berufung, eher so daheim bleiben, Liturgie im Kloster, aber jetzt nicht im Sinne der Pastoral hinaus sich verschenken und es tut auch weh, sich hergeben, Präsenz zu zeigen, muss man auch viel einstecken. Und das sehe ich oft, lieber feierlich Liturgie feiern und so weiter, jetzt ein bisschen. Ich als Provinzial habe ich sehr viele Kandidaten in diese Richtung einfach abgewiesen. Ich sage es Ihnen wirklich, weil was tue ich mit denen? Bei uns Franziskaner ist das jetzt nicht der Hauptschwerpunkt, sondern das Ansprechbarsein und das Hinaus und das Begegnen wollen. Und ja, Sie verstehen, was ich meine. Gut.
Woher glauben Sie, woher kommt das, dass die jungen Menschen heute lieber drinnen bleiben als draußen?
Doch, ein bisschen der geschützte Raum und die Gemeinschaft. Natürlich, die brauchen mir auch, die tragt. Und aber dieses sich aussetzen, seine mir fast die Ausgesetzten, die Aussätzigen, das tut weh. Du bist halt nicht mehr die Ecclesia Triumphans, die Barockkirche. Sie wissen, was ich meine, einfach wo so geistliche Gefäße hofiert werden und aber ich habe immer noch den Eindruck, jetzt, vor allem seit ich in Wien bin, das ist da noch einmal ein bisschen mehr wie in Westösterreich, kennt man fair, immer noch so ein In-sich-Sein oft. Entschuldigung, wenn ich das ein bisschen sage, das Empfinden habe ich, man kreist oft noch sehr um sich und auch im ganzen Kleinerwerden und so. Deswegen ist, ich glaube auch, das Zeugnis der Orden so wichtig. Ja? Hinaus und überschreiten, wobei es gibt auch Orden, die sehr in sich gekehrt sind, negativ gemeint, sondern ja, diese Sendung, das ist ja Ordensleben vor allem. Aber natürlich, der Zeitgeist ist jetzt doch eher das, ich suche einen geschützten Raum, einen fixen Punkt, wo ich lebe und so weiter und so fort. Deswegen hat das franziskanische Charisma ist derzeit gar nicht so gefragt. Deswegen, weil die jungen Leute halt können ja eh wohl hinfahren und reisen. Und das, was eigentlich unseres ist, dieses nicht daheim sein in einem Ort, sondern immer wieder auch Zelte abbrechen, weiterziehen. Ich habe gemerkt bei Jungen, das ist ihre Schwierigkeit halt. Die gehen lieber vielleicht in eine sichere Umgebung eines Stiftes oder einer Abtei, wo ich weiß, da kann ich fast mein Leben lang bleiben und mein Leben gestalten und so weiter und so fort. Okay? Soll man auch nicht gegeneinander ausspielen, ist ganz klar. Aber da sind wir im Moment nicht so gefragt, kommt mir vor, aus meiner Erfahrung jetzt als Provinzial. Weil sie gesagt, oft so Kandidaten haben gefragt, ja, und dann bin ich immer da in Salzburg, da gefällt es mir ganz gut. Und gesagt, nein, kann sein, dass du alle 3 Jahre bald in Südtirol bist, bald im Burgenland, dann sagen sie, um Gottes Willen, nein, das mag ich nicht, und so weiter.
Wahnsinn eigentlich.
Ja, es ist so, weil sie eh alles das haben könnten, heute draußen kann man jeder diese großen Möglichkeiten hat, vielleicht deswegen. Aber ist ja gleich, wir sollen uns ja ergänzen als Orden, es braucht das andere auch, Und ich glaube, deswegen sind die Ordensgemeinschaften Österreichs immer sich ergänzend zu sehen in den Charismen, sich unterstützend. Und das ist schon wichtig, dass wir mehr aufeinander zugehen und miteinander was machen. Das merke ich auch, das ist relativ schwierig noch. Wir sind doch alle noch mit uns beschäftigt und schauen, dass wir noch unter Anführungszeichen alles abdecken, was wir bis jetzt gemacht haben. Ich merke es gerade da in Wien, das also könnte manches anders sein, wenn wir uns absprechen. Ja, also wir versuchen nebeneinander alles aufrechtzuerhalten, was wir bis jetzt getan haben, kommt man fair, auch in den franziskanischen Gemeinschaften und haben ganz wenig Kontakt persönlichen eigentlich, ist mir aufgefallen. Und vielleicht können wir da mehr miteinander machen und uns miteinander sehen, ergänzend und nicht die Verschiedenheit zu betonen oder das eigene.
Ja, das sind eigentlich schon schöne Schlussworte gewesen. Vielen Dank, Pater Oliver Hoppenthaler, für dieses Interview und das Gespräch über eure helfende Präsenz im wunderschönen Büro im ersten Wiener Gemeindebezirk. Und ich lasse jetzt wieder weitermachen und herzlichen Dank.
Gerne, danke fürs Kommen.